Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ich habe heute Morgen zwei Gäste, und zwar den Daniel von GamePro und GameTube. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Du warst jetzt schon öfter da, ne?
Einmal bisher.
Echt? Okay. Aber trotzdem, zumindest einmal, das reicht. Das heißt, brauchen wir nicht mehr vorstellen. Wir haben deine ganzen Kanäle und Twitter und GameTube, Let's Play und sowas verlinkt in den Shownotes. Das heißt, wer dich da irgendwie weiter verfolgen möchte, sage ich jetzt mal ganz ohne das Böse zu meinen, der kann das da machen. Und der zweite Gast, ein Gast, über den Manu gesagt hat, wow, das war damals einer der Gründe, die GamePro zu kaufen. Und zwar der Henry Ernst, oder wie ich ihn nenne, Monsieur Henri.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, du bist das erste Mal bei uns zu Gast, deswegen sag doch mal kurz zwei, drei Worte zu dir und kannst bei der Gelegenheit auch mal gleich erklären, warum Manu wegen dir die GamePro gekauft hat.
Ich bin Henry Ernst, 40 Jahre alt, Spielejournalist. Ich spiele schon länger, als viele der Zuhörer alt sind, denke ich. Es mag möglich sein, dass der gute Manu ein Fan von meiner Arbeit bei der GamePro war. Da bin ich 10 Jahre irgendwie dabei gewesen, habe da so meinen kleinen Teil zu beigetragen. Viele Leute mochten die Testchecks, die ich gemacht habe, sehr gerne. Und zurzeit lebe ich in Berlin und guck mal, was so passiert.
Also die Aussage, ein paar Leute mochten die Testchecks, ist arg untertrieben, weil die waren ja legendär, die Testchecks, muss ich sagen.
Ich bin zur Bescheidenheit erzogen worden.
Nee, also ich kann mich auch tatsächlich erinnern, dass das damals wirklich immer so, gleich schnell die DVD rausreißen und oder beziehungsweise CD, als es noch war, und dann sofort hier Testchecks gucken und so, weil die waren immer irgendwie fachlich, aber dann doch immer sehr schnoddrig, und wenn man diese Art mochte, war das sehr schön. Aber genug geschleimt. Wir wollen nämlich über Assassin's Creed 4 Black Flag reden, das Piraten-Assassin's Creed. Warum wir da jetzt erst drüber reden, das hat unterschiedliche Gründe. Und zwar bei uns im Podcast und bei mir im Speziellen war es so, dass wir uns das aufgehoben haben. Also wir haben alle gesagt, hey, wenn das auch für Next Gen rauskommt, dann heben wir uns das auf, weil dann wollen wir halt schon irgendwie die Möglichkeiten der neuen Konsole haben, und den Monat so ungefähr, den können wir jetzt auch noch aussitzen, und weil für die PS3, Xbox 360 kam es ja schon Ende Oktober raus, und jetzt dann Ende November kam dann nochmal die, also mit den neuen Konsolen quasi, kam es zum Launchtag jeweils für Xbox One und PS4 raus. Und Daniel, du bist ja sowieso irgendwie PC Master Race, du hast auf die PC-Version gewartet, die ja auch irgendwie ein bisschen später kam, ne?
Ja, das stimmt aber nicht ganz. Also ich bin nicht PC Master Race, ich bin schon hauptsächlich Konsolenspieler, aber weil im Herbst diesen Jahres ohnehin die Anschaffung von einem neuen Spiele-PC ins Haus stand und ich keiner von denen war, die eine PS4 vorbestellt hatten oder eine Xbox One, hat sich das dann ganz gut angeboten, den neuen Rechner mal mit Assassin's Creed 4 auszutesten, was der denn so drauf hat. Und wie ich jetzt festgestellt habe, hat sich das Warten auch sehr gelohnt, auch im Vergleich zur PlayStation 4-Version übrigens.
Inwiefern? Also rein aus grafischer Sicht erstmal.
Genau, also es sieht natürlich genauso gut aus wie die PlayStation 4-Version, 1080p sowieso, aber hat bessere Kantenglättung und ist insgesamt einfach nochmal so eine Ecke geiler dadurch. Also ja. Ich hab bei Michi auf der PlayStation 4, habe ich Assassin's Creed 4 kurz gesehen, und mir kam das alles sehr, sehr flimmerig immer noch vor, und bei mir zu Hause habe ich das Problem nicht, und das sieht einfach unfassbar gut aus, finde ich, auf dem PC.
Das glaube ich, ja.
Also Entschuldigung.
Nee, macht nichts.
Es sieht doch auf Konsolen unfassbar gut aus.
Ja, das habe ich auch gesehen, aber es ist halt nochmal die Ecke besser. Ich hatte auch kein Problem damit, die Konsolenversion zu spielen. Ich finde sogar die 360-Version, beziehungsweise die Last-Gen, muss man fast sagen, Version sieht auch für die Kiste immer noch sehr, sehr gut aus, aber ja, nö. Wenn ich mir die Kiste schon unter den Tisch stelle, dann soll sie auch mal ein bisschen gefordert werden.
Ja, klar. Und ich muss auch echt sagen, also ich habe auch auf der letzten ein paar Szenen gesehen von der Last Gen, also live bei uns da im Büro. Und da war ich auch echt überrascht, was sie wirklich aus diesen alten Konsolen noch rausholen können. Henry, du hast es dann auf der Xbox 360 und auf der Xbox One gespielt, ne?
Ja, auf der 360 habe ich es durchgespielt und jetzt spiele ich es nochmal durch. Ich meine, hey, doppelter Spaß, doppelter Gamerscore, das kann man sich schon mal gönnen.
Stimmt.
Außerdem bin ich ja ein Fan der Serie.
Aber das ist ja krass. Kriegt man dann doppelten Gamerscore? Weil es ist ja eines gleiche Spiel und
Aber es ist doch. Das heißt, du spielst jetzt. Entschuldigung, du spielst jetzt alle Titel nochmal durch, oder? Für die es Doppelscore gibt.
Also ich sag's mal so, Battlefield und Call of Duty liegen hier auch, ja.
Oje.
Das ist ja eine fiese Taktik. Aber wie geht denn das? Weil die Accounts sind doch die gleichen. Die Xbox Live ist ja ein Account, ja, egal auf welcher
Plattform du spielst. Aber es geht halt. Und es wäre auch blöd, wenn es nicht gehen würde, meiner Meinung nach.
Ja, ich weiß nicht. Aber gut, lass uns mal zum Spiel selber kommen. Jetzt haben wir geklärt, wer es auf welchen Plattformen wieso gespielt hat. Ich war etwas überrascht, als Black Flag angekündigt wurde, dass sie den Connor aus dem letzten Teil, aus Teil 3, so schnell haben wieder fallen lassen. Also das irgendwie, ich habe jetzt erwartet, es kommt jetzt nach Assassin's Creed 3 wieder so eine Connor-Trilogie, wie sie es ja vorher mit Ezio gemacht haben. Also dass jetzt so drei Teile mit dem gleichen Helden kommen, die dann immer nur so ein Stück weit verbessert sind. Was mich dann noch mehr überrascht hat, war, dass sie jetzt dieses Piraten-Setting, also das Segeln und Seeschlachten und so aus dem dritten Teil, was da ja nur so ein bisschen so ein Nebengedöns war, sag ich jetzt mal, so ins Zentrum des ganzen Spiels gestellt haben. Weil das war ja im dritten Teil, haben das ja viele Leute auch gar nicht gemocht. Also haben ja gesagt, ja, die Seeschlacht habe ich einmal gemacht, weil ich sie dann machen musste, halt diese Tutorial-Seeschlacht, und dann nie wieder, fand ich total öde. Und das sieht.
Also ich finde, sie haben in dem Fall beide Male genau die richtige Entscheidung getroffen, weil der Connor im dritten Teil war mit Abstand, also vielleicht nicht, ja doch fast noch schlimmer als Altair, obwohl der überhaupt keinen Charakter hatte aus dem ersten Teil. Aber der Connor, der war halt, also ich mochte den überhaupt nicht, bin ich auch nicht der Einzige, glaube ich. Und der kam mir immer so vor wie so ein trotziger Bengel, der überhaupt nicht begreift, was um ihn rum passiert und den man eigentlich gar nicht gerne spielen will. Und die Seeschlachten im dritten Teil waren eigentlich das Einzige am dritten Teil, was mir irgendwie cool und spaßig vorkam.
Das kann ich nur so unterschreiben. Aus dem dritten Teil sind mir zwei Dinge irgendwie im Hinterkopf geblieben. Ich halte es übrigens für das schlechteste Assassins ever. Also das
dritte. Ich auch, ja.
Und zwar das Ethno-Gegröle im Tutorial. Ich weiß nicht. So nach einer Viertelstunde haben mir da die Ohren geblutet. Und dann war da noch die Sache mit den Seeschlachten, die super geil war, weil jeder, der mal Pirates gespielt hat oder der, was weiß ich, Moby Dick gelesen hat oder die Schatzinsel, der hat sich da sehr zu Hause gefühlt. Und insofern, ich denke, die werden da sehr viel positives Feedback für gekriegt haben, und Ubisoft ist ja auch nicht blöd.
Ja, vor allem macht Ubisoft ja auch regelmäßig seine Umfragen. Sie haben ja jetzt nach Teil 4 auch wieder eine relativ umfassende Umfrage rumgeschickt, in der die Rezipienten der Umfrage sehr genau befragt werden, was ihnen denn jetzt an Black Flag sehr gut gefallen hat und was eben nicht. Also kann man nicht sagen, dass das Unternehmen sich nicht dafür interessiert, was denn seinen Käufern oder seinen Kunden gefällt und was nicht, und dementsprechend handelt. Also
ich habe keine Umfragen bekommen.
Also ich habe es auch nur... Auch keine gekriegt, aber ich habe von einigen Spielejournalisten von Übersee habe ich was gesehen, dass die da wohl in diesem Zirkel waren, derer, die, was das Spiel anging, befragt wurden.
Ach so. Aber das gibt's regelmäßig. Das hat Ubi auch schon zu, was weiß ich, Far Cry 2 Zeiten gemacht. Aber man braucht ja gar keinen Fragebogen. Es ist ja jetzt möglich, nach jeder Mission das Ding quasi selber zu raten, und Ubi fragt es dann halt ab. Also insofern, wer braucht da noch einen Fragebogen, wenn man das mit einem Knopfdruck erledigen kann?
Das fand ich aber irgendwie eine komische Funktion. Also du hast recht.
Ja,
es gibt nach jeder Mission so, kommt halt, ja, Mission abgeschlossen, und dann siehst du auch irgendwie, wie viel Prozent, weil das gab's ja schon bei diese, mit den 100% Synchronisierung haben sie ja irgendwann nicht im Dreier, sondern schon weit vorher eingeführt, dass du die Missionen immer noch mit so Nebenmissionen gespickt sind. Also das heißt irgendwie, du kannst halt den umbringen, und wenn du ihn dann aber mit so einer Air-Attack umbringst und dabei Kampf mit einer Wache aus dem Weg gehst, dann kriegst du halt 100% Synchronisation. Das hat für mich aber, ich weiß nicht, das ist schon cool, aber irgendwie hat es für mich an manchen Stellen auch das Spiel kaputt gemacht, weil ich dann halt anders spiele. Also ich suche mir dann nicht mehr meinen eigenen Weg, sondern ich gucke, okay, was muss ich machen, um die 100% Synchro zu bekommen, und dann mache ich das dementsprechend. Und ich finde, das hat mir wieder so ein bisschen was von der Freiheit genommen, und das hat mich eigentlich geärgert.
Ja, aber es zwingt dich ja niemand, das zu machen.
Ja doch, weil die wollen ja sagen, wenn du 100% haben willst, dann gibt's ja eine 100% Trophy und sonst was. Also natürlich zwingt mich niemand, aber dieser implizite Druck der Entwickler zwingt mich halt dann doch.
Oh bitte, dann darfst du auch keinen Ego-Shooter spielen, weil man dir vorschreibt, du startest da, rennst dorthin und gehst da wieder raus. Also das ist auch implizierter Druck.
Also ich ignoriere das total, ehrlich gesagt. Ich habe bei Brotherhood war es, glaube ich, oder bei Revelations, wo das erste Mal drin war, oder war schon Assassin's Creed 2, da habe ich das eine Weile gemacht und dann irgendwann eingesehen, dass ich das Spiel sowieso nicht mit immer 100% durchspielen will. Und dann war es mir auch egal, ob ich bei 80% der Fälle 100% habe oder nicht. Also dann mache ich das halt, wenn es sich gerade anbietet, aber wenn ich es nicht schaffe, dann ist mir das ehrlich gesagt vollkommen egal. Vor allem, weil ich ja auch nicht jetzt dafür speziell irgendwie Erfahrungspunkte bekomme, also die dann meinen Charakter massiv besser steigern als ich als normalerweise.
Ja, also mir ist es echt wurscht. Ja, ich habe dann trotzdem immer dieses, dass ich das dann irgendwie machen will. Aber gut, und genau, und dann, um nochmal zurückzukommen auf dieses Rating-System, fragt er dich auch nach der Mission, kannst du irgendwie so in so einem Sternsystem 1 bis 5 Punkte für die Mission geben? Wo ich mir sage, warum soll ich das machen? Also, weil, warum soll ich die Mission raten, damit dann die Entwickler wissen, dass die ist toll und die ist nicht so gut. Aber das bringt ja nichts, weil ich werde ja später, wenn ich das Spiel dann nochmal spiele, es ist ja auch so gedacht, dass man das am Stück durchspielt. Also warum soll man einzelne Missionen irgendwie raten? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber du fandest es toll, Henry.
Die Idee dahinter ist ganz klar Marktforschung. Du musst dir überlegen, viele Leute machen das und dann kristallisiert sich raus, welche Art von Missionen finden die Leute scheiße. In meinem Fall sind es zum Beispiel alle Missionen, die mit Belauschen zu tun haben. Das ätzt mich schon durch die gesamte Serie an. Mhm. Und wenn, sagen wir mal, jetzt der Rest der Menschheit auch keine Belausch-Mission mehr findet und die mehr gut findet oder will und die entsprechend schlecht bewertet, dann wird es wahrscheinlich bald keine mehr geben. Das ist eine gute Art der Einflussnahme. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil wenn die breite Masse ihre Meinung abgeben darf, dann geht der Schwierigkeitsgrad meistens flöten.
Das nächste Assassin's Creed wird dann also Assassin's Creed Modern Warfare, wo du nur noch einem anderen Typen hinterherrennst oder einen Hund steuern darfst, weil die Masse das so abgestimmt hat. Wenn ich das mal aus deinen Ausführungen schließen darf.
Ja, doch mal was.
Aber gut, na, lass uns mal anfangen. Ich fand nämlich bei Assassin's Creed den Anfang vom Dreier nicht so schlimm, wie ihn alle fanden, aber ich muss schon auch zugeben, dass es sehr gemächlich anfing. Und du brauchtest ja bis zur 5. Erinnerungssequenz oder sowas, bevor sie überhaupt erstmal die Welt geöffnet hat und so. Und vorher warst du dann irgendwie als kleiner Junge rumjagen und dann hast du mit dem Vater angefangen. Es hat alles sehr lang gedauert. Und ich finde, da haben sie auch, ich weiß jetzt nicht, ob das an der Marktforschung lag oder ob sie es selber gemerkt haben, bei Black Flag irgendwie sofort gemerkt, okay, wir müssen gleich viel dramatischer einsteigen. Und ich finde, das hat bei Assassin's Creed 4 jetzt viel besser funktioniert, weil du fängst halt gleich mit so einer fetten Seeschlacht an und die Kanonen krachen und du weißt erstmal gar nicht, was passiert und wer kämpft warum. Und da ist sowohl grafisch als auch irgendwie von der ganzen Action, die sie dir gleich mal um die Ohren hauen, gleich mal die Messlatte gesetzt. Und auch zum Wasser, boah, ich glaube, also auf der PS4, wenn die Wellen so über das Schiff krachen und das Schiff dann irgendwie so drüber stampft und dann wieder in das Wellental runter, das ist, glaube ich, eine der besten Wasseranimationen, die ich überhaupt jemals gesehen habe in einem Spiel.
Ja, da sind ja dieses Jahr, ist ja da die große Konkurrenz. Wer hat denn jetzt das schönere Wasser, GTA 5 oder Assassin's Creed 4? Kann mich da nicht so recht entscheiden, aber ich glaube, ich tendiere ein bisschen zu Assassin's Creed 4, vor allem, weil es eben noch ein bisschen flexibler ist, gerade mit den verschiedenen Lichtstimmungen. Aber was den Anfang angeht, da finde ich zum Beispiel, also ich im Ganzen finde ich den Anfang von Assassin's Creed 4 schon auch besser, aber ich zum Beispiel mochte den Anfang von Assassin's Creed 3 relativ gern, gerade weil das mit dieser London-Geschichte und so relativ unerwartet losging und dann diese große Überfahrt nach USA, beziehungsweise damals die Kolonien eben. Und ich mochte auch Haytham, also Connors Vater, lieber als Connor später. Da wusste ich allerdings noch nicht, wie scheiße Connor wirklich ist. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit dann im letzten oder in dem zweiten und dritten Spieldrittel so, ja, hätten wir mal lieber den Haytham weitergespielt. Das war eigentlich der interessantere Charakter.
Also ich empfinde Assassin's Creed 4 auch so ein Stück weit als Reset der Serie, weil meiner Meinung nach haben die sich da besonders in Bezug auf die Story ganz schön verhoben in den ersten vier Spielen. Fünf waren es, ne? Weil, also ich weiß nicht, da kamen dann zu viele Ebenen, dann gab es da noch die produzierten Filmchen, dann gab es da noch Spiele für DS und PSP, die auch alle noch Story-Bits beinhaltet haben. Und da ist es sehr, sehr schwer reinzukommen. Also ich habe, muss ich sagen, am Ende von Assassin's Creed 3 bin ich schon mal ganz mächtig so ins Schlingern gekommen. Außerdem fand ich die Auflösung dann ziemlich nichtig. Und wo Assassin's Creed 4 meiner Meinung nach viel besser anfängt, ist halt einfach, man wird gar nicht so richtig, auch während des Spiels meiner Meinung nach nicht in diese riesen Templer-Assassinen-Blabla-Auseinandersetzungspolitik-Scheiße reingezogen, sondern man macht einfach sein Ding und ab und an kriegt man es halt mal mit denen zu tun. Das finde ich wesentlich besser, als irgendwelchen komischen uralten Wesen hinterher zu jagen oder. Also insofern, ich finde, man kommt wesentlich leichter rein in das ganze Universum.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, das war auch Absicht von Ubisoft, dass sie einerseits ausloten wollen, wie würde denn ein Piratenspiel funktionieren, das nicht im Assassin's Creed-Universum angesiedelt ist. Und gleichzeitig mit dieser Rahmenhandlung, die Assassin's Creed 4 jetzt auch wieder hat, also diese Science-Fiction-Handlung, die wesentlich, sag ich mal, weniger angestrengt ist bislang als die von den ersten drei Teilen, da nehmen sie sich ja selber auch ein bisschen mit auf die Schippe. Weil es spielt zwar auch wieder in dieser anderen Zeitebene, aber es ist ein bisschen selbstironischer erzählt als das Ganze davor. Und die Rahmenhandlung von Teil 1 bis 3, beziehungsweise Teil 1, dann die Zweier-Trilogie und Teil 3, die war ja sowas von Hanebüchen und keiner mochte die Charaktere da.
Ganz also genau.
Niemand wollte Desmond sein. Und als wie der dritte Teil dann zu Ende geht, da hatten sie sich komplett verhoben und es ist einem dann auch völlig egal, wie das ausgeht. Also es ist einem auch völlig egal, ob das jetzt noch irgendwie was zu bedeuten hat oder nicht. Und im dritten Teil stellt es sich ja auch in der historischen Geschichte, also in der Geschichte um Connor raus, dass die Assassinen, die ja normalerweise die sind, für die man irgendwie sein sollte, also die mit dem großen Ideal, die man nachstreben muss oder so weiter, dass die alleine über diesen Charakter Connor und wie der so von sich aus drauf ist, dass man die überhaupt nicht mehr unterstützen will, weil man sich denkt so, mein Gott, ihr seid, eure Aktion da ist ja genauso wenig durchdacht wie manch anderes politische Undurchdachte, was man aus dem letzten Jahrhundert so kennt. Also
weise Worte, gelassen ausgesprochen.
Danke sehr.
Auf die Gefahr jetzt hin, dass ich jetzt hier verbale Prügel kriege, ich mochte den Meta-Charakter, diesen zynischen Briten, ich weiß nicht, wie der hieß.
Was?
Ja, da können wir noch mal einen eigenen Cast machen über, wie leicht sich Spieleentwickler damit machen, heutzutage mit zynischen britischen Akzenten oder zynischen britischen Charakteren einen relativ lahmen Charakter aufzuwerten. Da gibt's 4, 5 Beispiele in der ganzen Spielewelt da draußen. Echt? Mich kotzt inzwischen total an, ja, fürchterlich.
Aber ich würde gerne noch mal dieses auf die Schippe nehmen aufgreifen. Habt ihr schon mal die Rechner in den Büros gehackt?
Ja, also nicht alle, aber einige.
Da sind zum Teil gefakte Marketingberichte über die Helden und warum zum Beispiel Ezio sich dann plötzlich doch nicht mehr so als Held geeignet hat, weil er so eigenwillig war etc. Mhm. Die nehmen sich da ganz gut auf die Schippe, aber wer solche Dokumente vernünftig liest, erkennt da auch verdammt viel Wahrheit drin.
Ja, ja,
also macht euch mal die Mühe.
Jetzt müssen wir aber kurz erklären, was jetzt die Meta-Handlung ist, weil die Leute, die es nicht gespielt haben, die wissen jetzt ja gar nicht, was du mit Rechnerhacken und sowas meinst. Also,
ach so, genau.
Jetzt im vierten Teil ist es so, die Story ist die war auch bei dem, wie hieß das, Liberty oder sowas, wie hieß das, der Ableger für Vita, der jetzt auch nochmal als
Liberation.
Liberation, genau. Da war es ja auch so, dass du im Prinzip so eine Trainingssoftware und bei Liberation war es so, da spielst du halt für die Templer, die sagen halt, ja, wir brauchen so eine Trainingssoftware, damit wir gegen die Assassinen kämpfen wollen und deswegen haben wir jetzt auch so eine Maschine, mit der wir in die Vergangenheit reisen können und da trainieren wir das halt. Und jetzt und diese Idee haben sie jetzt irgendwie weitergesponnen und haben halt gesagt, ja, du arbeitest jetzt für so einen Spieleentwickler, die wollen halt dran arbeiten, dass sie aus diesen Erinnerungssequenzen irgendwie coole Ideen für Spiele rausziehen. Und dann arbeitest du halt für den Spieleentwickler und wirst da halt so angestellt, kommst am Anfang an deinen Rechner und dann sagen sie, ja, du reist jetzt halt hier irgendwie mit diesem Typen rum und du sammelst halt einfach dem seine Erinnerungssequenzen. Und du hast jetzt da auch wieder so diese Metaebene, dass du halt immer aus dem Animus rausspringen kannst, der jetzt auch kein Animus mehr ist, sondern einfach nur so ein Rechner mit so einem runden Bildschirm.
Es ist immer noch ein Animus.
Ja, aber wenn du da so rumläufst, ist es doch einfach nur so ein Bürotisch mit einem runden Rechner, mit so einem runden Monitor drauf.
Ja, aber die in dem Animus drin sind, die haben auch so eine Art Oculus Rift auf, also schon so eine VR-Einheit.
Ach so, okay.
Ja.
Und ja, und das ist dann halt die Story. Und die fand ich, aktuell fand ich die irgendwie, also das, was ich bisher gesehen habe, fand ich die ganz schön blöd. Wo ich mir gesagt habe, okay, jetzt haben sie wieder irgendwie mit Gewalt so eine Metaebene. Ja, das ist ganz nett, dass sie sich jetzt halt auch die Stadt, wenn du da du kannst in diesem Studio auf den Balkon rausgehen und es schaut halt auch aus wie Montreal. Weil du hast dann auch wirklich diesen Montreal, diesen Berg mit diesen Sendemasten obendrauf und sowas, also wie man es halt von Montreal kennt. Und das, klar, nehmen sie sich da selber auf die Schippe, aber irgendwie gebraucht habe ich es bisher nicht.
Ich habe noch nie irgendwie die Nicht-Animus-Sequenzen in irgendwelchen Assassins-Spielen gebraucht. Die waren alle immer irgendwie dull, spielten sich hakelig. Die auch so von dem, was man lernt über die Templer und die Assassinen, das sorgt immer nur für mehr Verwirrung, als es nutzt. Und ja, das ist in Teil 4 auch so, wird dann noch so ein bisschen mysteriös und alles, aber nein, gebraucht hat man es nicht.
Ich finde, das einzige Bindeglied, was noch so ein bisschen Spaß gemacht hat zwischen dieser Rahmenhandlung und den historischen Sequenzen, war das, dass es in Assassin's Creed 2 in der historischen Welt an diesen Gebäuden diese Glyphen gab und hinter denen dann so leicht merkwürdige Knobelrätsel versteckt waren, die immer so Bezug zur auch jetzt Zeitgeschichte hatten. Also da
Gott, das hab ich die gehasst.
Ehrlich, also ich fand sie immer ganz nett. Ich mag diesen Sprung da raus und in diese andere Welt eigentlich so ganz gern, aber eben nur in den Sequenzen. Und die haben sie seitdem natürlich dann auch nicht mehr so richtig gemacht. In den späteren Teilen waren die ganzen Knobelsequenzen ja auch immer ein Scheiß. Also im Vierer jetzt, die sind, weiß ich nicht, total öde. Und im Dreier mit diesem extra Minispiel mit diesem, was ist denn das für ein Spielsystem, wo man diese komischen Level durchqueren muss anhand von so Laufbahnen, die man sich so selber ins Level reinstellt. Das hat auch kein Mensch gebraucht. Nee, bei Revelations war das, gell?
Hä? Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Es war bei Assassin's Creed Revelations. Da konnte man in der Jetztzeit durch so eine Art...
Ach ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
Im Animus sich durchbewegen, indem man sich so Plattformen gebaut hat.
Genau.
Die dann wieder zerstört wurden, genau. Das war noch ganz nett, aber das hat in Assassin's Creed Spiel auch wieder niemand gebraucht.
Das war halt so ein 3D-Puzzler, den man selber dann das Level bewegt hat und dann ist man dadurch irgendwie durchgeklettert und so, ja. Aber Henry hat recht, das hat sich immer sehr, sehr hakelig gespielt und irgendwie war das immer ganz komisch, weil die Spielfiguren und die Animation der Spielfiguren, die sind ja immer flüssiger geworden und auch immer, also ich finde, jetzt von Assassin's Creed 4 auf 3 hat sie jetzt nicht mehr so viel getan, aber ich finde, bei 3 haben sie gerade die Animation von dem Connor, auch wenn den Charakter keiner mochte, noch mal einen Tick flüssiger hinbekommen. Und ich finde, auch wenn der zum Beispiel losrennt, dann hat er der sprintet halt erstmal richtig los und dann wird der Lauf irgendwie runder. Also dieses, dass er am Anfang so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so explosionsartig lossprintet. Und das ist alles noch mal irgendwie einen Tick runder geworden. So ein paar Fehler, die kriegen sie aber einfach nicht raus. Also die haben sie auch jetzt im Black Flag nicht mehr rausbekommen. Ganz oft passiert es, dass man zum Beispiel irgendwie von der Mauer nach hinten wegspringt, obwohl man irgendwie nach oben springen will, aber er stößt sich dann von der Wand ab oder so. Und ich weiß nie, was ich da falsch mache.
Oder man klettert wo hoch, obwohl man vorbeilaufen will. Aber das zieht sich ja schon immer durch die Serie.
Genau.
Und langsam, finde ich, merkt man es auch. Also dieses ganze Freerunning, so in den ersten zwei Teilen, da war das ja noch irgendwie so neu und so spektakulär, dass man gar nicht gesehen hat, dass es an manchen Stellen dann doch nicht funktioniert. Und jetzt aber im, weiß ich nicht, sechsten Teil oder was es jetzt ist, merkt man doch, dass man vielleicht auch mal die Grundengine und die Animationsengine mal doch noch mal von vorne beginnen sollte. Aber das werden sie wahrscheinlich erst dann zum nächsten Teil machen. Also zum richtigen Next-Gen-Teil dann.
Ja, gut, aber nochmal, was mich echt bei Black Flag jetzt voll begeistert hat, war dieses, dass man halt diese ganze Karibik hat, also die ist ja auch relativ detailgetreu im Sinne von, dass zumindest die Inseln, also Kuba und Nassau auf den Bahamas und sowas, dass die zumindest so einigermaßen im verkleinerten Formfaktor, nenne ich es jetzt mal, abgebildet wurden. Natürlich haben sie dann schon irgendwie getrickst, dass da auch irgendwie kleinere Meerinseln und kleinere Sandbanken drin sind und so, du brauchst da irgendwas zum Tun. Aber das, wie wir schon gesagt haben, Segeln ist viel, viel zentraler geworden. Also das ist jetzt keine Nebenbeschäftigung mehr, sondern du musst es ganz, ganz oft machen, weil du ja immer zwischen den einzelnen Einsatzorten hin und her segeln musst. Und du kriegst dann auch irgendwann, wie bei Assassin's Creed 3, da war es halt dieses Homestead, also so deine eigene kleine Siedlung, kriegst du jetzt bei da auch so eine Insel, bei der du was machen kannst. Und dann haben sie von Far Cry 3 dieses Crafting-System übernommen, also dass man jetzt Tiere jagen kann und dann hat man irgendwie, wenn man 2 Gepardenfelle und 3 irgendwie Schildkrötenknochen hat oder sowas oder Schildkrötenpanzer, kann man damit irgendwas basteln oder craften halt irgendwie eine bessere, also manchmal ist es ein bisschen absurd, also dass man irgendwie aus Gepardenfeldern irgendwie bessere Holster für die Waffen bastelt oder sowas.
Ja, vor allem fürs erste Holster brauchst du irgendwie ein Gepardenfell und das zweite, wo dann irgendwie 5 Pfeile mehr reinpassen, da brauchst du dann auf einmal irgendwie ein Affenfell. Also das war bei Far Cry 3 schon ein bisschen merkwürdig und bei Assassin's Creed ist es jetzt genauso. Aber stimmt schon, das ganze Crafting funktioniert auf jeden Fall besser als in Assassin's Creed 3, weil das war ja die Pest. Überhaupt das ganze Wirtschaftssystem in Assassin's Creed 3. Naja.
Das war komisch, ja. Da habe ich mich auch irgendwie, das habe ich immer noch nicht so genau verstanden, weil das Interface so kompliziert war.
Also, ja, fürchterlich.
Da hat man eben, wenn man da in seinem Homestead war und irgendwie beim Händler war, da hat man so ewig lang und dieses mit den, das Managen der Handelsrouten und dann irgendwie so, ja, du kannst dann irgendwie diesem Planwagenfahrer kannst du dann irgendwas mitgeben und dann fährt er irgendwo hin und tauscht es irgendwo gegen was anderes ein, gegen eine Ressource, die du brauchst und so. Das war alles so kompliziert gemacht vom Interface, dass ich es dann irgendwann einfach aufgegeben habe, das zu machen.
Das haben sie ja jetzt nicht perfekt, aber schon um einiges besser verknüpft mit diesem Seehandelssystem, was ja so ein Mix ist aus dem Assassinentraining aus den früheren Teilen und eben diesem Handelssystem aus dem Dreier. Und das finde ich, das kann man schon nebenbei ganz gut spielen und die Ressourcen bringen ja in diesem Fall auch endlich mal was. Also man muss da schon ein bisschen handeln und so weiter und dann kommt Kohle rein oder da kommen irgendwelche Ressourcen rein, wie Metall oder Holz oder so, die man dann auch wieder braucht, um sein Schiff auszurüsten. Und nur mit einem richtig ausgerüsteten Schiff kommst du dann eben auch gegen die ganz dicken Pötte an. Also es lohnt sich da schon, da ein bisschen rein zu grinden und es macht auch ein bisschen Spaß. Also es wäre sicher noch besser gegangen, aber es ist schon in Ordnung. Bitte?
Henry handelt nicht, Henry kapert.
Aha. Und wie kaperst du die ganz dicken Pötte, wenn du dein Schiff vorher nicht aufgerüstet hast?
Ja, es funktioniert ohne Handeln. Also ich meine, ich finde das finde ich so ein bisschen schade. Die Schiffskämpfe sind viel zu simpel. Man ist da viel zu schnell, viel zu gut und haut die Dinger dann aus dem Wasser, wie sie angeschwommen kommen. Also zumindest habe ich, glaube ich, auf der Xbox weit über 100 Schiffe gekapert und fand es halt irgendwann zu einfach. Das geht halt, du musst nur einmal rauskriegen, wie man die Dinger ordentlich zu passieren hat und dann ist da schon Schluss. Bis auf bei den 4 legendären Riesenschiffen, okay, da musst du dann wirklich ganz aufgerüstet sein, aber so die normalen Pötte kriegt man ganz gut und schnell.
Und wie ist das mit den Festungen? Weil ich habe jetzt, ich bin noch nicht so weit und ich habe auch mein Schiff, bis auf so diese ersten Aufrüstschritte, die man ja noch im Tutorial beigebracht ist, habe ich eigentlich noch nicht viel gemacht. Und ich habe dann einmal auf der Seekarte per Zufall, weil ich irgendwo hingesegelt bin, eine Festung gesehen. Und dann habe ich einfach so, oh geil, die greife ich jetzt mal an. Und also da war ich ratzfatz 3-4 Treffer von der Festung. Das Problem war auch, weil die Festung offenbar so wichtig war, oder ich weiß nicht, ob das bei jeder so ist, wurde die auch gleich von 3-4 anderen Schiffen beschützt und die kamen dann sofort zur Hilfe quasi und also da habe ich kein Land gesehen, da war ich sofort versenkt.
Das kommt drauf an, also in den ersten Startgebieten, so sage ich mal, die nördliche Hälfte von der Karte, das sind die Festungen noch in den einfachen Gebieten und die kriegst du dann auch mit so einem mittelmäßig aufgerüsteten Schiff schon relativ problemlos kaputt. Das ist so ein bisschen wie diese Templertürme in Rom in Brotherhood. Also gibt es halt ein paar Gebiete, da sind sie einfacher und da kommt man dann besser an den Boss ran. Und bei den späteren Gebieten ist es dann halt entsprechend schwieriger.
Okay. Und es kommt halt auf, man muss auch die Waffen einsetzen, die man hat. Immer schön mit dem Mörser Vorarbeit leisten, dann eine kleine Breitseite rein und dann passt das schon und in Bewegung bleiben. Und wenn andere Schiffe da sind, ist zumindest so meine Taktik, ein paar davon zu klump schießen, dümpeln lassen, bis man selber keine Energie mehr hat, dann schnell das andere Schiff kapern, eigenes Schiff reparieren und weiter geht's. Und genau. Also man stirbt nicht wirklich oft in Assassin's Creed 4.
Ja, aber in dem Moment war mir das dann zu viel, zu chaotisch. Also ich habe schon mit dem Mörser dann geschossen und es gibt ja auch diese Funktion mit diesem, ich nenne es mal Bordgeschütz, was man hat, also dass man eben nicht mit den Kanonen schießt, sondern mit diesen kleinen Mini-Mörsern, die man auf der Brücke hat oben. Und dann kann man ja auch immer so, gibt's ja so Schwachstellen, wo dann irgendwie sagt, jetzt musst du Dreieck drücken und wenn du das irgendwie 2 Sekunden oder 3 Sekunden gedrückt hältst, dann machst du noch mal so ein Schuss auf die Schwachstelle, der nochmal richtig viel Schaden anrichtet und sowas. Und das habe ich schon genutzt. Aber es war dann trotzdem gegen 3 Schiffe und die Festung, die dann ja auch nochmal wirklich richtig viel, die haben ja so richtige Streuschüsse, wo du dann zwar auf dem Wasser siehst du dann, da ist dann erst so ein weißer Bereich und der färbt sich dann rot. Und dann weißt du, okay, jetzt muss ich möglichst schnell hier weg, weil sonst erwischt mich voll dieser Mörserbeschuss von der Festung. Und das war dann schon ganz schön schwierig, das alles zu koordinieren. Also Kanonen, Mörser, andere Schiffe und Festung gleichzeitig zu beschießen und im Blick zu haben, hat mich dann in dem Moment dann beim ersten Mal überfordert.
Ach, ihr jungen Menschen, ihr könnt nicht mehr viel ab, ich merk's.
Ich habe mich nicht beschwert.
Genauso ging es mir bei der Waljagd. Die habt ihr wahrscheinlich auch, habt ihr mit einem Messer und einem Zahnstocher wahrscheinlich euren ersten Wal erlegt, aber ich hatte ja, da
vor
auch
allem mit nur einem Bein. Ich habe extra ein Bein abgebunden, um genug Hass zu erzeugen, um den Wal dann zu erwischen. Hat dann auch funktioniert.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Moby Dick und ich haben, seit ich das erste Mal den Film mit Gregory Peck gesehen habe, eine Rechnung offen. The score is settled, König Lebertran. Und es tut mir halt leid, ich weiß, das ist natürlich barbarisch, Walfängerei etc., aber es ist eine tolle Sache in dem Spiel.
Und ja, das ist echt gut gemacht.
Ja, aber wie geht das denn? Weil ich werde immer, ich hab dann auch gesehen, ich muss wahrscheinlich dieses Beiboot, mit dem man Wale jagt, und meine Wurfspieße, wie heißen die denn? Diese
Harpune.
Harpunen, genau.
Die Wurfspieße.
Ja gut, ich in meiner Freizeit esse ich halt öfter beim Griechen und beschäftige mich weniger mit Waljagd und deswegen ist mir halt Spieße irgendwie dann irgendwie gebräuchlicher als Wort. Und die muss ich, glaube ich, noch hochleveln, aber ich habe es halt einfach mal probiert, weil du siehst halt mal dann so einen Wal auf der Karte, dann fährst du da hin und dann sagt er dir, ja, jetzt drücke irgendwie Viereck irgendwie gedrückt halten und dann kannst du den Wal zur Waljagd übergehen. Und dann steigt er halt in das Beiboot und dann musst du ihn mit der Harpune bewerfen und wenn du den dann triffst, dann zieht dich der Wal an der Harpune, an dem Seil quasi mit dem Beiboot hinterher und dann musst du nochmal einzelne Harpune werfen und die haben fast keinen Schaden gemacht und der Wal hat halt zweimal mit seiner Flosse irgendwie geschlagen und mich dann versenkt. Das habe ich 3, 4 Mal probiert und dann habe ich es aufgegeben.
Muss es halt mal mit kleineren Tieren erstmal versuchen, mit so einem Walhai oder Bullshark heißen die im Englischen und dann natürlich auch das Boot aufrüsten. Aber apropos den Wal, entdeckt dann auf der Karte, habt ihr mal das Interface abgeschaltet bei euch?
Das Karteninterface oder das
Nee,
Interface
das
im
komplette, du
Spiel?
kannst im Menü das komplette HUD ausmachen, also nur noch das einblenden, was dir was bringt oder was du unbedingt brauchst und im Idealfall alles ausmachen. Das ist ein viel geileres Spiel damit. Habt ihr das mal ausprobiert? Müsst ihr unbedingt mal machen. Das ist gerade, wenn du auf See unterwegs bist und du schaltest die Karte aus und alles andere auch, dann hast du auf einmal ein viel besseres Mittendrin-Gefühl, weil halt nichts mehr da ist, was nervt und du musst dich halt auch viel mehr an der Natur orientieren. Du findest zum Beispiel einen Wal nicht dadurch, dass du auf der Karte siehst, aha, hier ist ein Wal verzeichnet, da fahre ich jetzt mal hin, sondern du musst halt Ausschau halten, auch mit dem Fernrohr und so, wo Möwen über dem Wasser kreisen. Und das ist
Oder
super, dann fährst du da hin und da ist dann eben so ein Wal im Wasser. Und wenn du mit dem dann kämpfst, dann merkst du erst, wie super der animiert ist. Also da merkst du schon, das ist auch, kriegt man so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, dass das jetzt nicht irgendwie nur so ein Ding ist, was du umbringen musst, sondern dass das ein Tier ist, was sich wehrt, wenn du die Harpune da reinjagst. Und das ist echt geil gemacht, dafür ist dann der Triumph auch umso größer, wenn du es dann geschafft hast.
um nochmal Moby Dick zu zitieren, da bläst er da hinten.
Ja, genau.
Und dann musst
Ja,
du
ich finde
halt.
es persönlich schade, dass da an so einem weißen Wal kein Ahab dranhängt, der dann nochmal so schräg winkt. Ich meine, niemand hat jemals ein Holzbein so elegant getragen wie er. Das muss man einfach sagen.
Ja.
Weil
Ja, aber das mit dem.
du brauchst für so einen weißen Wal auch weit mehr Harpunen, als man am Anfang zur Verfügung hat. Also der kann schon eine Naht ab und der taucht dann auch und springt ganz böse und dann muss man sehr schnell werfen, sonst hat man den Wal nämlich im Boot, aber nicht so, wie man es möchte.
Ja, genau, das war mein Problem. Aber es gibt keine, ich habe erst gedacht, ich muss irgendeine Taste drücken, um auszuweichen oder irgendwie das Seil kappen, damit der quasi nicht mit der Flosse mich kaputt schlägt. Aber ich habe das nicht rausgefunden, wie das geht. Aber man muss dann einfach nur auf die
Schnell
Flosse
werfen
werfen.
muss sehr, sehr schnell werfen dann.
Okay. Ja, gut, dann werde ich es irgendwann nochmal probieren.
Überlegt er sich's nämlich, der Weiße.
Aber das ist auch wieder so eine Sache, was bei Assassin's Creed irgendwie immer gelingt, sie schaffen es immer, diese Welt mit irgendwie Nebenzeugs zu füllen, ohne dass es nervig wird. Also du kannst auch jetzt bei Black Flag wieder, natürlich kannst du halt Schätze suchen, weil das gehört ja dazu zum Piraten-Setting, dass du Schatzkarten findest, zum Beispiel, dann liegen da manchmal irgendwie so Skelette rum mit so einer Buddel rum nebendran und da ist halt eine Schatzkarte dabei. Und dann findest du die und dann kannst du anhand der Koordinaten kannst du gucken, wo das ist, oder du guckst halt diese Form der Insel und dann siehst du, okay, da an der nördlichen Spitze unterhalb von dem Felsen ist halt ein Piratenschatz oder sowas, dann kannst du den bergen.
Aber das haben sie aus Red Dead Redemption geklaut. Also das haben die ja zuerst gemacht, mit dem dich an einer direkten Form in der Natur orientieren, wo dann der Schatz verborgen ist. Das hätte,
Und
finde ich,
da
sogar noch
ging es
viel, viel
mir
schwieriger
auch
sein
schon
können.
auf die Nerven.
Ehrlich?
Ja, ich
Fand es
bin
gut.
denkfaul beim Spiel.
Du als größter Red Dead-Fan der Welt fandst es nicht gut, das gibt's ja gar nicht.
Es gibt so zwei, drei Kleinigkeiten an Red Dead, die ich nicht gut fand. Aber das mit den Schatzkarten hat ja noch eine andere Bewandtnis. Wenn man sein Schiff voll aufrüsten will, muss man die alle gefunden haben, weil in ein paar Schatzkisten sind halt Pläne für die Elite-Versionen der Waffen und ohne die kommt man nicht weit später.
Es hat aber mit den ganzen Incentives oder beziehungsweise die Sachen, die man einsammeln kann, das hat bei Assassin's Creed eigentlich immer schon super funktioniert, weil das nächste, was du jetzt schnell noch einsammeln kannst, das ist halt immer so eine Minute weit weg. Und so zieht dich das halt durch das ganze Spiel durch. Also du kannst auch irgendwie 2 Stunden keine Hauptmission machen und hast trotzdem immer was zu tun. Und es ist zwar oft ein bisschen stupide, wenn du zur tausendsten Insel gefahren bist, um da halt 2 Schätze zu bergen, eine so eine Animusscherbe und dann noch 2 Tiere zu töten. Aber trotzdem ist es so dieses so, ah ja, komm, jetzt bin ich hier in dem Quadranten und so, jetzt die 3 Inseln mache ich jetzt auch noch und dann mache ich von mir aus danach noch die Hauptmission. Und letztlich hast du dann irgendwie 10 Inseln gemacht und noch eine Templerfestung besiegt und so und machst dann erst die Hauptmission. Also so zieht sich das Spiel irgendwie automatisch durch sich selber durch, finde ich super. Immer schon in der ganzen Serie.
Das ist auch sehr clever, weil nur mit dem, sind wir mal ehrlich, mittlerweile doch etwas angestaubten Assassins-Kern-Gameplay lockst du heutzutage auch keinen mehr hinterm Ofen vor. Also ich muss sagen, Brotherhood, Revelations und der dritte ganz speziell, ich habe mich da mehr oder minder durchgelangweilt. Ja, und zum Glück haben sie das halt bei Black Flag sehr, sehr sinnvoll ergänzt und lenken damit auch so ein bisschen von den Schwächen, die die Serie schon seit Teil 1 mit sich rumschleppt, ab. Sehr gut gelungen.
Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Black Flag nicht Assassin's Creed 4 Black Flag heißen würde, sondern nur Black Flag und nichts mit dem ganzen Assassinen-Lore außenrum zu tun hätte, sondern von mir aus auch, du spielst einen Piraten und der kann auch in Städten rumlaufen und ein bisschen klettern und Nahkampf mit dem Schwert und halt vor allem mit dem Schiff fahren, dann wäre das ein ganz heißer Kandidat bei vielen, vielen Leuten für Spiel des Jahres geworden. Und dass er diese Assassin's Creed-Kiste außenrum und diese ganzen alten, kleinen Nicklichkeiten, die in der Serie so mitschwingen, dass die vielen Leuten den Appetit auf das Spiel eher noch ein bisschen vermiesen. Schon, oh, schon wieder ein Assassin's Creed und das ist jetzt schon der tausendste Teil und die letzten drei waren doch irgendwie schon so und ich weiß nicht recht und so. Also wenn ohne diesen ganzen Bau außenrum von Assassin's Creed, von der ganzen Geschichte, dann wäre das, weiß ich nicht, dann hieß es Black Flag und wäre der absolute Hammer gewesen. So ist es ja auch so schon.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hätte gut funktioniert. Sie haben ja nun auch nicht an sich gehalten, was so Fluch der Karibik-Style-Shit in dem Spiel angeht. Also das hätte man auch wirklich sehr, sehr gut ohne Assassins rausbringen können.
Ja, das denken sie ja anscheinend auch drüber nach. So, also in dieser Umfrage, da wird man ja tatsächlich gefragt, können Sie sich vorstellen, oder was hielten Sie davon, wenn es mehr Spiele im Black Flag-Universum ohne Assassin's Creed geben würde? Und ich kann mir schon vorstellen, dass Ubisoft das trennt und da zwei getrennte Serien draus macht. Also, auf welche Art auch immer, irgendwie werden sie schon erklären. Bitte?
Wenn Sid Meier eins davon programmiert, bin ich dafür.
Ja, aber das ist der einzige Fauxpas, den ich in Übel nehme, dass man nicht tanzen kann. Weil das ist ja, das war ja irgendwie bei Sid Meier's Pirates war ja das Beste, dass man dieses Tanzen und wenn man es dann geschafft hat, dann konnte man mit der Gouverneurstochter, konnte man heiraten und man konnte ja noch.
So auch nicht tanzen. Also ernsthaft, Daniel, wenn das Tanzen bei Pirates für dich das Beste an dem Spiel war, dann nehmen wir Videospiele einfach unterschiedlich wahr.
Nein, ich sag ja nur, das hat irgendwie Spaß gemacht, weil es war zwar irgendwie blöd und ich habe das aber auch auf dem iPad, das war so dämlich, dass es dann irgendwie Spaß gemacht hat. Das war auf dem iPad auf die, also die, ich weiß gar nicht, kann man das als Remake bezeichnen? Ja, schon eigentlich von. Ich
hab's auch auf dem iPad.
Genau, und da finde ich, hat das immer wieder Spaß gemacht, diese so im richtigen Rhythmus dann diese Buttons zu drücken und dann tanzen die halt so und dann halt diese auch diese klassische, Daniel, ist das Salonmusik?
Salonmusik würde ich es jetzt nicht nennen. Nennen wir es mal Piratentanzmusik.
Okay, aber wie heißt denn
dieses. Aber ich habe mich da nicht so intensiv damit beschäftigt wie du, tut mir leid.
Dieses kleine Klavier, was man mit dem man dann so spielt. Ja, aber du bist doch Musiker, du musst doch wissen, was das für ein Musikgenre ist. Das ist
wahrscheinlich ein Cembalo. Kann sein. Aber lassen wir das. Im Gegensatz zum Beispiel zu Sid Meier's Pirates macht bei Assassin's Creed 4 das Fahren gegen den Wind auch Spaß. Das ist ja das, was das Pirates so schlimm macht. Sobald du mal irgendwie gegen die gängige Windrichtung fahren musst, da. Machst das iPad lieber aus und spielst was anderes oder so. Fürchterlich.
Ja, aber das ist doch bei Pirates, also bei Black Flag irgendwie das Problem, dass du im Prinzip ja fast in jede Richtung segeln kannst. Das hat ja kaum Einfluss darauf. Das Ding fährt sich ja dann wie so ein Auto übers Wasser oder wie so ein Motorboot.
Sie fahren sich eh nicht besonders realistisch, die Schiffe. Das war bevor das Spiel rauskam, weil im Spiel selber fällt es einem gar nicht mehr so schlimm auf. Aber bei den frühen Gameplay-Videos, das war immer so ein Lacher, wenn der Edward, also der Hauptcharakter, vom Steg aus auf das Schiff gesprungen ist, weil gerade ein anderes Schiff irgendwie wegfuhr und der wollte das verfolgen. Ja. Und dann stellt er sich so ans Steuer und gibt halt irgendwie Vollgas, so von 0 auf 100 Knoten in 1,2 Sekunden
genau.
Und so, und dann raus aus dem Hafen. Und das sah immer ziemlich bescheuert aus.
Ja, es hat nur noch gefehlt, dass er so einen Schlüssel hat, der dann so düdüd macht, wenn er das Schiff abstellt.
Ja, dafür jubelt ja die Besatzung immer so cool, wenn man an Bord geht.
Finde ja, ich voll nett. Das ist auch geil. Und die Gesänge sind auch cool. Die machen so richtig, man möchte richtig mitschunkeln. Das ist, glaube ich, auch, ich probiere das tatsächlich mal aus, was du gesagt hast, das Interface mal auszustellen, weil ich finde auch manchmal macht das einfach nur dieses Dahingleiten, wenn du gerade in so einer Bucht bist oder du bist in so einer flachen Stelle, wo es zwischen zwei Inseln durchgeht und du musst ein bisschen langsamer fahren und dann gleitest du einfach so durchs flache Wasser und die Crew singt halt gerade so ein Seemanns-Shanty. Ich finde, das macht dann einfach nur dieses Dahingleiten ist schon so unterhaltsam, dass man den Rest fast gar nicht erstmal nicht mehr braucht.
Ja, vor allem, du wirst ja dann ohne Interface auch nicht gewarnt vor dem, was so passiert. Und ich hatte einmal einen Moment, da bin ich auch so erst gemütlich so flache See so vor mich hingedümpelt und dann kam auf einmal ein Sturm auf. Und das war schon total cool ohne Interface. Und dann mitten in dem Sturm gibt es ja diese Riesenwellen, gegen die du dann irgendwie, wo du frontal reinfahren musst, sonst kenntest du. Und dann hatte ich die auch noch überstanden und dann brach neben dem Schiff natürlich auch noch so ein Wal aus dem Wasser. Und da denkst du dir dann schon so, okay, hier Master and Commander als Spiel, das sind wir doch mal dankbar, dass Ubisoft sich doch entschieden hat, mal die Seefahrt ein bisschen mit einzubauen. Weil sowas haben wir eigentlich so noch nicht gesehen in den letzten Jahren. Auch nicht bei Pirates, wo du halt die Schiffe immer nur von oben siehst und so.
Ja, ich meine, für mich ist Assassin's Creed ist so ein bisschen Pirates, wie ich es mir vorgestellt habe, als ich seinerzeit auf dem C64 gedaddelt habe. Da hat man ja noch sein
Ja.
Gehirn genommen, um sich die Spiele schöner zu denken, als sie eigentlich waren.
Ja,
Ja.
noch eine
Übrigens,
Frage.
eins noch, meine Mannschaft singt nicht.
Warum nicht?
Weil die die Klappe halten sollen und arbeiten. Also ich meine mal ganz im Ernst. Und ich bin ein großer Freund der Natursounds. Ja, so Wellen, Vögel. Und was da sonst noch so vor sich hin ertrinkt, die Seefahrer, die da ab und an auftauchen, da brauche ich nicht dieses nervige Gesinge von halbbesoffenen Halbweltgestalten. Ehrlich nicht.
Stimmt eigentlich, als du damals erster Steuermann warst bei der Gamepro, da hat auch nie einer gesungen.
Doch, ich habe manchmal gesungen. Ich habe manchmal gesungen.
Ja, aber die Redakteure waren immer mehr mit Deckschrubben und so beschäftigt, kann mich noch erinnern.
Deckschrubben und Kaffee machen.
Und
Ja, genau.
was für Wale habt ihr da dann gejagt?
Bei der GamePro?
Ja.
Da war Kai mein persönlicher weißer Wal. Es gibt da so ein Bild von ihm am Strand von, weiß nicht, irgendwo in L.A. Kai Schmidt ist Moby Dick.
An Kai war irgend so ein Einbeiniger dran gebunden. Das sah irgendwie ganz bizarr aus.
Gut, noch eine Frage zur Sprache, weil das finde ich auch immer bei Assassin's Creed cool, wie sie die, im Englischen ist die Sprache wirklich immer herausragend. Also auch, du erkennst schon allein an dem Dialekt, den die haben, und ich finde auch in Assassin's Creed Black Flag jetzt wieder so, die einfachen Piraten reden halt dann irgendwie wieder ganz anders wie die englischen Kolonialisten und sowas und die Spanier und so. Und es ist echt wieder gut vertont. Wie ist es, spielt ihr das auf Deutsch oder?
Auf keinen Fall, nur Englisch.
Ich spiele es also auf Deutsch gerade, ja doch, und die deutsche Synchro ist auch sehr, sehr gelungen. Aber das war bei Ubi, glaube ich, auch noch nie ein Problem.
Und haben die dann da auch so Dialekte? Also das.
Gute Frage.
Ja, magst du nicht beantworten oder sagst du einfach
Ich
nur.
kann es jetzt gerade nicht beantworten,
Achso.
ehrlich gesagt.
Und da, Daniel, also wie geht's dir? Geht's dir auch so wie mir, dass du einfach sagst, im Englischen, das ist so toll, wenn du dann den irgendwie triffst und der so Bloody Bastard und so, dieses rollende R und der hat auch so einen schnoddrigen Ton, dann dieser dein Quartermaster und so und die haben alle
Also ich
so.
finde, sie haben es angenehm subtil gemacht. Ich bin jetzt kein Freund von diesem Talk Like a Pirate Day oder so, wenn alle meinen, nur weil sie einmal R sagen, dann wüssten sie, wie ein Pirat früher gesprochen hat. Und das macht aber Assassin's Creed, ich weiß nicht, wie Leute früher im goldenen Zeitalter der Piraterie wirklich gesprochen haben in der Gegend, aber es klingt zumindest wie eine angenehm alte Form des Englischen und alle sprechen so ein bisschen anders und das ist schon okay. Und wenn dein Quartermaster da, der Adewale, der ist ja kreolischer Herkunft, glaube ich, oder kommt zumindest aus der Ecke, wenn der so eine gewisse Färbung in der Stimme hat, dann ist das schon auch okay. Aber das war ja bei den früheren Teilen auch schon so, dass das Italienisch zum Beispiel, was Ezio gesprochen hat, im Deutschen auch irgendwie albern rüberkam und im Englischen ging es dann. Das müssen sie auch immer irgendwie komisch erklären, wieso der sprach doch Italienisch, wieso spricht er jetzt auf einmal Englisch? So im Animus, aber es war schon in Ordnung. Also ich würde in Assassin's Creed nie auf Deutsch spielen, obwohl die deutsche Synchro echt in Ordnung ist, aber die Englische ist einfach so super, keine Ahnung, die kann ich da nicht ignorieren, weil ich spiele halt so ein Spiel auch nur einmal durch, im Gegensatz zu Henry.
Hey, das ist. Ich habe nicht viele Spiele in meinem Leben zweimal durchgespielt, ja, aber Assassins, das geht schon. Außerdem passiert ja auch gerade nicht viel spielmäßig.
Ja. Ich brauche ja auch immer, für ein Assassin's Creed-Spiel brauche ich ja immer so circa ein Jahr, je nachdem. So bis Oktober und dann kommt das nächste raus. Das heißt, ich habe immer irgendein Assassin's Creed zu spielen oder einen DLC oder sonst was.
Ich
Ja.
wollte gerade sagen, es passt ja dann perfekt zum Veröffentlichungsrhythmus. Und apropos Veröffentlichungsrhythmus, ich bin echt immer wieder aufs Neue wirklich begeistert, wie es Ubisoft schafft, Assassin's Creed immer wieder auf hohes Niveau zu hieven. Also ich habe immer
Ja.
wieder. Nee, ich bleibe dabei. Natürlich kennt man dann die Mechaniken schon und es wiederholt sich viel und man ist nicht mehr so geflasht wie vielleicht jetzt noch von den ersten Teilen. Aber trotzdem sage ich jedes Jahr im Herbst wieder, hey, das ist ein gutes Spiel. Also, und das ist auch von dem Umfang her, und das ist ja jetzt nicht so, wie man sagt, ja, mein Gott, ein FIFA, da wird ein bisschen Detailverbesserung gemacht, dann werden die neuen Trikots und die neuen Spieler aktualisiert und zack, auf eine Disc gepresst und fertig, $60. Sondern bei Assassin's Creed ist ja wirklich neue Charaktere, neue Welt, neue Handlungen. Also da steckt schon viel mehr Arbeit drin. Wie
Ja, aber
bitte?
bei Assassin's Creed 3 zum Beispiel merkte man ziemlich deutlich, dass sie sich da so leicht überhoben hatten. Also da haben viel, viel mehr Teams mitgearbeitet als bei den früheren Teilen und deswegen wirkte das nicht so richtig gut ineinander reingewachsen. Also
Klar,
da war dann
man ist
der eine Teil
enttäuscht,
so, ja.
aber es ist doch trotzdem immer noch ein gutes Spiel. Also es ist
Ja,
kein
das schon.
Ausfall, kein.
Nee, aber es ist auch nicht jedes Jahr unbedingt ein besonders ausgegorenes Spiel. Also bei Assassin's Creed 3 war es zum Beispiel nicht davon. Und jetzt hatten sie das eine Jahr mehr Zeit, konnten die Stärken polieren und die Schwächen dann wieder weglassen. Und jetzt bei Assassin's Creed 4 hat es halt funktioniert. Umso schöner, weil eigentlich keiner so recht auf dem Zettel hatte, dass Assassin's Creed 4 jetzt gleich so ein Fortschritt gegenüber dem Dreier ist. Weil alle dachten also, ja, puh, und jetzt mit Piraten und nochmal Schifffahrt. Und warum nicht mal wieder ein richtiges Assassin's Creed, wo man sich ja auch erst gewundert hatte, dass sie jetzt bei dem jetzt auf einmal wieder die 4 gleich davor schreiben, statt dass sie irgendwie dass wir bei 2 bis Revelations irgendwie so weiterführen. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass es jetzt ein würdiges, richtiges, neues, großes Spiel ist. Die Frage ist halt, ob sie es jetzt nächstes Jahr bei Assassin's Creed 5 oder wie das heißen wird, so weitermachen werden oder ob sie in der Karibik bleiben oder nicht.
Ich finde, sie müssen da erstmal wirklich an der Kampfengine muss sich dringend was tun. Die Kämpfe sind nach wie vor zu einfach in allen Assassin's Creed-Teilen. Irgendwann konterst du nur noch, dann schlägst du hinterher. Ab und an trittst du immer auf die Füße oder so. Aber die Kämpfe sind viel zu simpel, finde ich. Da gibt's schon wesentlich bessere andere Spiele, wo man mit vielen Leuten große Kämpfe inszeniert, die wesentlich dynamischer und anspruchsvoller sind als bei Assassins.
Ja, Batman zum Beispiel.
Oh ja. Ja, das fiel mir jetzt gerade nicht so ein. Ninja Gaiden 2 an dieser Stelle.
Da war ich noch nicht geboren. Nee, Quatsch.
Rise, ja, bei Rise kämpft man ja auch eigentlich ganz gut.
Ja. Da ist ja eh die Frage, wo machen sie denn weiter jetzt wieder? Also wir haben bei der GamePro neulich mal eine Umfrage gemacht oder jeder Redakteur hat sich mehr oder weniger abstruses Szenario ausgedacht, wo wir uns denn wünschen würden, wo Assassin's Creed hingeht. Und die Szenarien, die wir uns so rausgepickt hatten, die kamen bei den Lesern draußen so gar nicht besonders gut an. Und letztlich stellte sich dann bei den Umfragen raus, dass die Leser auf so kreative Lösungen scheinbar gar nicht scharf sind. Also was man sehr oft gelesen hat, war Zweiter Weltkrieg. Ja, hurra, da braucht man unbedingt noch ein Assassin's Creed-Spiel, weil es da nicht schon genug Spiele gibt. Französische Revolution, was irgendwie seit 1000 Jahren gefordert wird. Und feudales Japan, dann sind wir wieder bei Ninja Gaiden. Ich meine, es wäre schon auch schön, aber gibt es nicht schon genug Ninja-Spiele? Muss da jetzt auch noch ein Assassin's Creed in Japan spielen?
Also ich meine, sie haben ja hier diese Ezio-Geschichte, dieser Anime, den sie da gebastelt haben zum Schluss, der deutet ja schon so ein bisschen in Richtung Japan, finde ich. Aber ich finde, worüber Ubi sich auch mal Gedanken machen sollte bei Assassins ist, die Serie hat keinen echten Antagonisten.
Das ist richtig, ja. Und die es gibt, die sind mehr oder weniger farblos. Der eine ist tot, die Antagonisten in Assassin's Creed 4. Ich weiß nicht, ob sich da noch irgendeiner als großer Gegenspieler rausstellen wird, aber die, sag ich mal, bösen Typen oder die Templer, die ich bisher so nach dem Spieldrittel kennengelernt habe, da ist vielleicht einer dabei, der so ein bisschen Charisma hat. Die anderen schauen aus wie die Multiplayer-Figuren aus Assassin's Creed und denen hat man noch in 2 Minuten schnell eine Backstory hingeschrieben. So, ja, okay, der hat jetzt einen Hut auf, dann ist er Franzose oder so.
Vor allen Dingen passiert ja dann auch immer dieselbe Sache. Du läufst hin, nietest die Typen um, es sind Templer, dann kommst du zu diesem immer merkwürdigen Dialog, kurz bevor der Gegner sein Leben endgültig aushaucht und die Templer sagen immer nur, ach, du dämlicher Assassine. Du weißt überhaupt nicht, was wirklich läuft. Und das zieht sich leider auch durch Assassin's Creed 4 durch. Jeder, den du umnietest, erzählt dir, dass du falsch liegst. Ja. Na toll. Ja, aber wo ist der große Strippenzieher? Wo ist das große Ganze? Das ist die Frage, die da langsam mal beantwortet werden müsste, meiner Meinung nach.
Na, das letzte Mal, als es noch um das große Ganze ging und das irgendwie cool war, das lag dann aber auch nicht an dem Bösewicht, sondern die Schlusssequenz von Assassin's Creed 2, wo Ezio in diesem Vault erfährt, was denn da passiert ist. Und man merkt dann irgendwann, dass gar nicht, wen auch immer man da trifft, ich sag's jetzt nicht, für die immer noch nicht Assassin's Creed 2 gespielt haben, aber dass man merkt, dass die Person nicht mit Ezio spricht, sondern mit Desmond, also quasi einem selber als Spieler. Ja, und da merkte man so, siehst du mal, das ist ja cool, bitte?
Wir spoilern das jetzt einfach. Also das war nämlich auch ein Moment, wo ich in dem Moment unfassbare Gänsehaut hatte, weil
ja, ich dreht auch, sich, das ist einer der besten Momente der ganzen
weil Serie. Weil Ezio dreht sich dann inklusive dieser Göttin, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, die redet in den Bildschirm und Ezio dreht sich um und schaut dich als Spieler an. Also du sitzt ja vor dem Monitor und sagt dann so, mit wem redest du denn? Wer hört denn hier noch zu? Und da war ich wirklich auf einmal so, boah, jetzt, ich weiß zwar, dass nicht ich direkt angesprochen war, sondern eigentlich Desmond, aber trotzdem fühlte ich mich jetzt als Spieler so, ach du liebe Zeit, also fast wie, okay, Gott, hier guckt dir, fast wie bei Kinect, also so dieses, ach du liebe Zeit, hier guckt jemand zu gerade.
Aber von diesen Momenten gibt's leider zu wenige und ich finde eben, dass sie mit Brotherhood und Revelations haben sie den Kaugummi komplett überdehnt, meiner Meinung nach. Aber auch da gibt's eigentlich keinen richtigen Bösewicht und das finde ich halt schade. Sie lassen sich immer tolle Kletterspielchen einfallen und geben sich sehr viel Mühe, was die akkurate Umsetzung der Geschichte angeht etc. Aber ein Bösewicht oder eine Motivation, wo ich halt auch für mich als Spieler sage, yeah, das macht's irgendwie nachvollziehbar, die ist einfach nicht da oder habe ich sie nicht bemerkt?
Na, die gab's zum letzten Mal eben in Assassin's Creed 2, wo die Rachegeschichte mit Ezio ja schon noch, finde ich, ganz cool war. Und auch der Bösewicht, der Borgia-Papst, danach auch nicht mehr. Aber dann kam auf einmal dieser Borgia-Sohn, der so der typische Miesepeter war. Und bei Revelations war eben eh schon gar nicht mehr so recht klar, wer sind denn da die Bösen, weil die alle irgendwie, mein Gott, das war halt irgend so ein Dicker in irgendeinem Brokatkostüm.
Genau,
und der hatte irgendwas mit den Templern zu tun. Ne?
Aber das ist es eben.
Wobei, naja, bei Assassin's Creed 3, ich habe bei Assassin's Creed 3 die ganze Zeit gedacht, dass Haytham, oder also Connors Vater, sich als der, sagen wir mal, Endboss rausstellt. War er dann nicht, dann fand ich es eigentlich ganz okay, wie sie das noch hingekriegt hatten. Und der Endboss bei Assassin's Creed 3, beziehungsweise dein Widersacher, der ist halt schon so böse, dass das schon nicht mehr nachvollziehbar ist. Allerdings diese Schlusssequenz, wo du ihn quasi schon erledigt hast, aber er ist ja noch nicht gleich tot, sondern die treffen sich dann nochmal. Das fand ich, war mit das Beste an Assassin's Creed 3, weil das eben so atypisch war. Also nicht so dieses, ja, und jetzt kommt der große Bosskampf und jetzt ist er dann tot, sondern dass sich das noch eine Weile hinauszieht. Und ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich will es jetzt auch nicht spoilern den Leuten da draußen. Aber das war dann noch so dieses so, naja, siehst du mal, immerhin haben sie sich fürs Ende noch was halbwegs Brauchbares überlegt für die historische Geschichte. Und dafür kam danach noch das Ende von der Rahmenhandlung und das war halt die totale Katastrophe.
Was mich auch irritiert hat am Vierer, also es gibt zwei Sachen, die mich schwer irritieren. Ich werde die mal kurz ausführen, ja. Sache eins ist, wir haben ja gelernt über den Verlauf der Serie, die Assassinen, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Hinterhof-Terroristen, sondern die sind gut ausgebildet, haben es voll drauf, sind indoktriniert, bis es ihnen aus den Ohren kommt. Und also man kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt ein Assassine und dann kann man das. In Teil 4 kann man das wohl.
Vor allem schon, bevor man die überhaupt trifft. Und
ja,
dann,
genau.
Dann haben sie ja diese Ausrede so, also Edward trifft ja dann irgendwann auf die Assassinen und dann hat er einen dabei und der sagt zu dem Assassinenchef dann noch, hey, der kann's auch. So, der hat das Ding, was man braucht. Und so, aha. Ja, nur weil er irgendwie ein später Nachfahre von Ezio ist oder so. Wie ist das eigentlich in der Blutlinie? Ist Edward ein Nachfahre von Ezio auch oder von Altair? Oder kommt der mütterlicherseits von irgendwelchen anderen Leuten?
Don't ask me.
Ich glaube auch nicht, dass es erklärt wird. Ich weiß halt nur, dass er dann im Endeffekt der Vater halt von Haytham ist.
Ja, genau.
Aber da weiß ich auch nicht, ob das am Ende zusammengeführt wird oder ob das halt nur so die Background-Story ist oder ob wirklich am Ende klar wird, warum er der Vater oder wie dann. Der muss ja irgendwie wieder nach Großbritannien zurückkommen, weil der Haytham ist ja dann Brite, also britischer Edelmann.
Ja.
Deswegen kann der ja nicht in der Karibik hängen bleiben.
So, und nun zur zweiten Sache, die ich noch kurz ausführen wollte. Ist euch mal aufgefallen, was Ubisoft so an Zusatzquatsch anbietet, was man bei Assassins alles so kaufen kann?
Also du meinst jetzt von allem drumherum oder im Spiel DLC?
Es gibt eine Perversion des Videospiels, die kannst du kaufen. Also ich erkläre euch mal, warum ich spiele. Ich kaufe mir ein Ding wie Assassins, damit ich da möglichst lange in dieser wunderbaren virtuellen Welt unterwegs sein kann. Ist halt Eskapismus, so funktioniert es. Ubisoft bietet jetzt aber sogenannte Zeitersparnis-Packs an.
Ja.
Da kannst du dir dann halt gewisse Dinge des Spiels gelöst kaufen. Das heißt, du musst nicht zwangsläufig alle Schatzkarten finden, um das Schiff voll aufrüsten zu können. Du kannst es dir auch kaufen. Ja? Und ich finde das ein bisschen widersinnig. Erst gibt man Geld dafür aus, dass man möglichst lange sich aus der Realität in die Karibik beamen kann. Und dann kann man aber wiederum Geld dafür ausgeben, dass man Zeit spart, während man eigentlich Zeit vergeuden will. Könnt ihr mir noch folgen?
Ja, das ist das klassische...
Das ist Perversion.
Klassische neue Erwirtschaftungsmodell, sagen wir es mal so. Also irgendeiner wird es schon kaufen, irgendeiner will sich die Zeit halt sparen, weil er keine Lust hat, die Schätze zu sammeln. Naja, dann soll er sich halt kaufen.
Aber was ist denn dann das Ende der Entwicklung? Hier kauft euch den Abspann und alle Achievements?
Naja, wenn es
okay,
ich bin da immer der Meinung, solange es halt Trottel gibt, die das machen und die dann Geld dafür zahlen, dann, mein Gott, sollen sie es halt machen. Ich werde es nicht kaufen. Aber das ist genauso wie bei Battlefield 4. Da kannst du halt auch so Upgrade-Kits für die einzelnen Soldatenklassen kaufen. Das gab es aber schon bei Bad Company 2 oder sowas im Multiplayer, wo ich dann sage, ja, aber das ist doch einer der Reizaspekte auch des Multiplayers, dass du sagst, ja komm, jetzt die eine Runde spiele ich noch, wenn ich noch 10.000 Erfahrungspunkte zusammenkriege, dann kann ich mir irgendwie das Vierfach-Vergrößerungsvisier für die AK kaufen oder sowas. Es wird dann in der nächsten Stufe freigeschaltet. Und wenn du aber halt vorher für den Infantry, für die Infantry-Klasse schon alles gekauft hast, weil du halt so ein 15 € Freischaltpack gekauft hast, dann hast du all diese Belohnung nicht. Aber du hast jetzt keinen, also die Spieler, die das kaufen, haben jetzt keinen Vorteil dadurch, weil sie kriegen ja das, was die anderen eben auch im Laufe der Multiplayer-Karriere freispielen, sondern sie kriegen halt einfach nur alles von Anfang an. Und ich sage, ja gut, wenn es Blödmänner gibt, die dann halt 14 € dafür ausgeben wollen, dann sollen sie das doch einbauen.
Aber seht ihr sie denn nicht kommen, Leute? Die Zweiklassengesellschaft in Videospielen?
Ja, solange halt keine Zweiklassengesellschaft kommt, also solange es halt so bleibt, dass ich sage, ja gut, ich kann mir alles freispielen, was es da auch so gibt, und ich kann halt die Schatzkarten auch im Spiel suchen und muss sie nicht kaufen, dann finde ich das okay. Was ich dann schon wieder ein bisschen nervig finde, ist, dass du halt diese hier diese Schiffsmanagement-Missionen da halt, wo du dann deine Flotte managst und sowas, die kriegst du nur, wenn du New Play Pass eingibst.
Ja, und die wertvollen Schätze auch nur, wenn man diese Social Treasures, die kriegt man nur dann, wenn man es online spielt. Und das wird einem aber auch nicht erklärt, warum die Social Treasures nur dann erscheinen, wenn andere Spieler quasi mit dir irgendwie verknüpft sind bei Uplay. Ja. Ist total bekloppt. Habt ihr mal die Companion-App ausprobiert?
Nee, was kann die?
Stürzt immer ab.
Aber die ist gar nicht so blöd, finde ich. Also die zeigt so, also sie müsste ein bisschen schneller sein, weil du sie kannst ja nicht als Automap einsetzen, also zum Beispiel Interface im Spiel aus und dafür eine Echtzeit-Automap, weil sie hängt immer so ein paar Sekunden hinterher und du musst die ganze Zeit hinpacken und hin und her zoomen, damit das irgendwie Spaß macht. Aber so bei so Überseefahren ist es gar nicht so blöd. Und was halt ganz praktisch ist, man kann, wenn man sich denn unbedingt für die Hintergrundgeschichte und diese ganzen Tagebucheinträge und den ganzen Kram interessiert, dann kann man das jetzt auch unabhängig vom Spiel selber quasi abends noch im Bett, machst dein iPad an und kannst dir alles das, was du abends bei der Session freigespielt hast, dann da nochmal durchlesen. Oder kannst da deine Flottenbewegungsstrategie-Spielchen machen und hast dann das nächste Mal, wenn du ins Spiel einsteigst, haben die halt dann in der Zwischenzeit irgendwas, keine Ahnung, irgendwelchen Handel betrieben und du kriegst da dann Geld dafür. Also es ist so, zeigt so, wo es hingehen kann, wenn man es richtig macht. Das geht sicher nochmal besser, aber ich habe es auch schon wesentlich schlechter gesehen.
Aber das, du brauchst. Und sie kostet nichts. Ach so, gut. Aber du brauchst irgendwie keine Verbindung zur Konsole, sondern du loggst dich halt mit deinen Uplay-Daten ein und dann ist das automatisch, wenn es über Internet synchronisiert. Du musst jetzt nicht irgendwie so wie bei, wie heißt das, das Glas? Wie
bei Remote Play oder so oder bei Smart Glass. Nee, du loggst dich ganz normal mit der App bei Uplay ein und wenn du gleichzeitig im Spiel jetzt am PC oder auf der Konsole bei Uplay eingeloggt bist, dann kapiert die App das und dann sieht sie so, aha, du bist online und dein Spiel ist auch an, ja wunderbar. Und dann wird es auch nahtlos hin und her gestreamt, die Daten. Also es geht auf jeden Fall.
Ja. Gut.
Braucht keiner, aber ist gar nicht so blöd. Und jetzt schauen wir mal, ob sie es bei Watch Dogs noch ein bisschen besser hinkriegen.
Dass es da auch ein bisschen mehr Sinn macht, weil es halt eh um Hacken und Elektronik und sonst irgendwas geht. Also ja, ich weiß nicht, ich finde immer diese wir müssen das jetzt über alle Plattformen ausbreiten und sonst was. Ich sag mir dann halt oft mal, ja, ich nutze es dann eigentlich gar nicht. Aber gut, aber vielleicht probiere ich echt mal die Companion-App aus, weil ich glaube, dieses Fische hätte ich jetzt schon gesagt, das Schiffe managen und sowas, Flotte managen und so, das fand ich immer, das war schon irgendwie cool in den vorangegangenen Teilen, aber es hat sich halt angefühlt wie so ein Facebook-Social-Game, was da noch integriert wurde. Und das wollte ich dann eigentlich nicht auf der Konsole spielen. Aber wenn ich das jetzt getrennt davon auch auf dem iPad dann machen kann, dann ist es ja vielleicht doch ganz cool. Gut, ich bleib trotzdem dabei. Es ist ein super Spiel. Das heißt trotzdem, also wir haben jetzt ja schon die ganze Zeit drüber gejubelt. Und ich ärgere mich auch nicht, dass ich jetzt noch mal gewartet habe auf die PS4-Version, weil man merkt schon einfach von der Grafik, dass es einen ganzen Tick flüssiger läuft. Und ich glaube dir, Daniel, dass es auf dem PC einfach noch mal besser ausschaut. Wenn du jetzt auch gerade einen neuen High-End-PC hast, dann ist das wahrscheinlich noch mal alles ein Tick flüssiger und so. Aber man merkt schon auch auf der PS4, dass halt dieses Aufploppen von Objekten oder dass irgendwie, wenn du oben einen Aussichtspunkt synchronisierst, dass dann die Karte, also das richtig siehst, alles im Hintergrund liegt im Nebel und dann poppen ständig irgendwelche anderen Kirchtürme auf und sowas, was man gerade beim Dreier schon extrem gemerkt hat, das ist jetzt bei der PS4-Version irgendwie nicht mehr, sondern da ist halt wirklich alles kristallklar, wenn du dann auch, wenn die Kamera so im Kreis einmal um dich rumfährt. Deswegen bin ich froh, dass ich gewartet habe. Das ist so nach dem Motto, das nächstbeste Ding, was man haben kann, wenn man nicht zur PC Master Race gehört. Gut, es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.
Ja, von mir dann prophylaktisch schon mal schöne Weihnachten und den ganzen anderen Kack.
Wünsche ich auch. Ciao.
Also, macht's gut. Tschüss.
Servus.